Grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir fangen ja heute mit Simon Weil an für die letzte Stunde. Vorweg darf ich noch darauf hinweisen, ich war letzte Woche eben beim Europäischen Kongress und da ist ein neues Buch über so die theologische Grundlage von Neidfieber vorgestellt worden. Ich habe ein paar Zeit mitgebracht, vielleicht interessiert es Sie damit zu erwähnen, da kann man in der Pause gucken, eins ist offen zum Reingucken. Und gestern war ich in Nürnberg und da ist auch ein Band rausgekommen zum Weltethos in Für und Wider. Da hat sich die ganze Stadt von verschiedenen Seiten fast von mir. Ist da ein kritisches Kapitel drin, deswegen ist das also auch deswegen günstiger als sonst. Das liegt daneben, also wenn jemand eins will, kann ich in die Pause mal reingucken. Dann, sonst nehme ich sie wieder mit. Also Simone Weil an sich, also zu ihren Lebzeiten war sie so gut wie unbekannt und ist dann danach eigentlich einerseits immer berühmter geworden, andererseits kommt es mir vor, als wäre sie bei uns doch noch für viele immer wieder ein Geheimtipp. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass man sie mit aufnimmt und behandelt unter den Lehrerinnen. Es geht so eine Gesamtdarstellung, in der man sagen kann, und das stimmt sicher, dass es schwer ist, mit ihr zurechtzukommen und sie auf eine Formel zu bringen. Deswegen auch so die Wirkung so unterschiedlich. Auf der einen Seite bis so zu verzückter Bewunderung und auf der anderen Seite kategorischer Verdammung. De Gaulle hat gesagt, einfach die ist verrückt. Trotzki hat gesagt, er hat mit ihr diskutiert, die sei also eine allerreaktionärste Spießerin. Gabriel Marcel nannte sie eine Tochter Israels. Jean-Amery hat gesagt, sie ist, was ihr gelang, war einzig der Tod, sonst ist sie total gescheitert. Also sie haben einfach quer durch alle Stimmen, also auf der einen Seite diese Legendenbildung oder wie man so geschrieben hat, die Wolken von Weihrauch und auf der anderen Seite eben eine völlige Abwehr und sagen, die ist eben wirklich leicht bekloppt und krank. Wenn man jetzt ihr Leben anguckt, dann sind auf jeden Fall zwei ganz verschiedene Richtungen und ich spreche vieles dafür zu sagen, das ist also der erste Teil ihres Lebens und der des zweiten. Zum ersten habe ich wenig zu sagen und wenig Verhältnisse, ist sie nämlich durch und durch politisch engagiert und zwar radikal links bis hin zu auch den ganzen Debatten, die da immer geführt werden, diese, wie ich jedenfalls finde, also schrecklich nervenden Taktikdiskussionen, so, die immer in diesen Komitees geführt wurden, was man dort macht oder so. Zugleich die Frage, ist das jetzt noch dann wirklich orthodox marxistisch oder nicht? Also diese ganzen Probleme, die dort auftauchen, die zunächst mal da waren, während dann so der Einschnitt doch wohl war, diese mystische Erfahrung in Sulem 38, als sie dort eine Christusvision hatte. Unter wahnsinnigen Kopfschmerzen während des gregorianischen Gesangs. Und ab dort ist dann eigentlich zunächst mal weitgehend ziemlich Schluss mit diesen sozialen Geschichten und der Politik. Und es wird immer stärker, also diese Frage der religiösen Auseinandersetzung, in der sie ja auch offen bleibt oder wie es ist. Und da gehen also dann die Flügel so etwas auseinander. Und ich möchte zuerst einfach über ihr Leben berichten. Das scheint mir hier, glaube ich, wichtig zu sein. Oder kennen Sie das alle schon? Glaube ich nicht. Nicht, dass ich einfach ein bisschen zu sage, weil hier das Leben schon eine Rolle spielt. Sonst gilt ja immer dieser Satz von Heidegger über Aristoteles. Er wurde geboren, philosophierte und starb. Nicht? Das bei den großen Philosophen muss man eigentlich nicht mehr wissen, obwohl das in der Neuzeit und seit dem Existenzialismus anders wird, wo schon die Lebenssituation oder die Lebensfrage ganz wesentlich mit dazugehört. Bei ihr sicher. Also sie stammt aus einer aufgeklärten jüdischen Familie, dem Freidenkertum zugewandt und hatte zunächst mal eben soziale Ideen und keine religiösen, so muss man das wohl sagen. Sie wollte die soziale Revolution, die Beseitigung des Kapitalismus. In der Geldgesellschaft, in der Fließbandproduktion hat sie also diese Bedrückung und Gefährdung des Menschen gesehen. Als entwürdigend fand sie also die Tätigkeit, wie ein Arbeiter ausführt, ohne deren Sinn zu erkennen und so. Also diese ganze Arbeit und der Kampf mit den Flügeln dort, die dort waren. Eine Nichte von ihr, die auch S. Whale heißt, aber nicht Simone, sondern Sylvie, hat ein schönes Buch geschrieben, das inzwischen auch auf Deutsch gibt, die, im Original heißt es einfach Die Whales, die Whales. Im Deutschen heißt es, glaube ich, sind es die Vornamen, also Andreas und Simone, die beiden Geschwister, wo man auch nochmal so ein Stück vom Leben her erfährt. Eine Freundin schon aus Schulzeiten, die Simone Petremont, ist von der Mutter beauftragt worden, ihre Biografie zu schreiben. Das sind zwei Bände geworden und nachher nochmal erweitert, in der zweiten Auflage sogar auf drei Bände. Im Deutschen liegt es in einem Band vor, auch diese deutsche Ausgabe von Simone Petremont, Simone Weil, ein Leben. In Leipzig erschienen 2007, wo es sehr schön ist, was sie dort berichtet. Einerseits eben so aus den Originalquellen und den Materialien der Familie und auf der anderen Seite aber auch nicht ohne Abstand, die dort hinein gehört. Und sie schreibt so am, wir werden davon reden, dass sie gerade noch mal Schwierigkeiten und Probleme mit ihrem Judentum und mit dem Judentum hatte. Das ist schon merkwürdig, wie wenig sie auf die wie wenig sie zum Beispiel auf die Shoah eingegangen ist oder so. Und wie sie, worüber sich dann auch ihre, zum Beispiel von, es gibt einen eigenen Aufsatz von Levinas über sie, Simone Weil und die Bibel, wo er sich mit Recht also da empört, dass das dort hineingehört, in welcher Form sie hier was aufnimmt oder eben nicht aufnimmt, das ist ganz eigentümlich. Das gehört mit hinein. Aber sehen wir mal. Die Frau Petremont beschreibt so, sagt, sie erinnert sich, ein kleines, schmales Gesicht, fast verdeckt von Haar und Brille, fein geformte Nase, schwarze, kühn blickende Augen, ein nach vorn gestreckter Hals vermitteln den Eindruck einer leidenschaftlichen, fast aufdringlichen Neugier. Aber der Mund mit den vollen Lippen drückte Sanftmut und Güte aus. Sah man genau hin, ermangelten die Züge nicht der Anmut und sogar der Schönheit. Es war ein zugleich anmaßendes und sanftes Antlitz. Kühnes Befragen, aber schüchterndes Lächeln, das sie über die eigene Person zu belustigen schien. Waren es nun die dicken Brillengläser oder der Eindruck, stets untersuchen, wissen und urteilen zu wollen? Die Anmut blieb den meisten Menschen verborgen, die in Simone nur ein rein intellektuelles Wesen sahen, ein schmächtiger Körper, lebhafte, aber häufig ungeschickte Gesten. Dies alles bildet eine eigenartige Gestalt, die an die revolutionäre Intelligenzia erinnert und manche Leute aus irgendeinem Grund bis zur Weißglut reizte, noch heute. Also das muss man also mitsehen. Und wenn man so liest, die zum Beispiel die Simone de Beauvoir, die Leute nannten sie die rote Jungfrau. Also einerseits eben gedacht, erstmal tatsächlich ihr Abstand von dem allgemeinen Freizügigkeit, wie die damals herrschte. Sie war in einer Klasse mit Sartre und Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir auf der einen Seite unglaublich fasziniert von diesem Mädchen, das, wie es da hörte, wie schlecht es da irgendwelchen Leuten in China geht, dass sie dann wirklich einfach anfingen zu weinen oder so Geschichten. Auf der anderen Seite eine dermaßen rigorose Behauptung, immer ihre eigenen Ansichten, auch wenn die öfter wechselten, in Frage, wurden die erstmal nicht gestellt. Die wurden immer also so daher verkündet, sodass da so eine Mischung war zwischen Faszination von diesem Menschen und andererseits sich auch darüber lustig machen. Kommt auch in Romanen vor, aus der damaligen Zeit, die Leute, die solche Romane geschrieben haben, wo es auch nur reizvoll ist, zu gucken. Die Nichte hat gezeigt, dass an sich in der Familie mehr an jüdischem Erbe drinsteckt und auch an religiösem Erbe von beiden Seiten, als es hier so aussieht. Das ist vor allen Dingen, dass das nicht so durchgeschlagen hat, ist vor allen Dingen ihrer Mutter zu verdanken. Der Vater hat sich sowieso etwas zurückgehalten. Bestimmend war da die Mutter, die sich sehr um Simone gekümmert hat, die sie aber auch von Anfang an, wie sie schreibt, also als jungenhaft erziehen wollte oder so. Und das ist sicher einer der Punkte, dass sie Probleme mit ihrer, nicht bloß mit ihrem Judentum, sondern auch mit ihrer Weiblichkeit hatte. Das dritte Problem, was nochmal dazu kam, um gleich alles an Einwänden zu nennen, dann habe ich die schon mal gesagt, ne? Und der dritte Punkt, dass sie einen ganz genialen Bruder hatte. Der hat den Kyoto-Preis gewonnen für seine mathematischen Arbeiten oder so. Und von dem gegenüber kam sie sich überhaupt also doof und völlig also unbrauchbar vor. Und das so ähnlich. Das muss man auch nochmal mitsehen, dass das dort hineingehört. Also Kyoto-Preis ist irgendwie Nobelpreis, nicht? Für Philosophie, Mathematik, wo das nochmal hingehört, dann diese Dimension. Also das alles gehört da mit hinein. Die Familie und die Kindheit. Also von Anfang an, also diese Erinnerungen, die hier da sind, aus diesen Gesprächen nimmt sie das so auf und ist auch sehr also vorsichtig und behutsam und sagt immer, es könnte so sein oder so ähnlich. Also wirklich ein vernünftiges Buch, sagt ein bisschen dick, aber ich fand es sinnvoll. Ich habe es besprochen bei uns in unserer Zeitschrift Theologie und Philosophie. Also wenn jemand das interessiert, kann man das nachgucken in der, hier in der Bibliothek, wo man das sehen kann nochmal. Sie war dann eben an der École Normale Supérieure und ihr Hauptlehrer und sie zugleich auch seine besondere Lieblingsschülerin war eben Alain, dieser berühmte Aphoristiker, liberaler Position mit seinen Aphorismen, die sie dort gearbeitet und geschrieben hat. Das stand im Zentrum. Und nach dem Abschluss war also, was machte man dann, wenn man da jetzt dort abgeschlossen hat, an dieser École Normale Supérieure, man wurde Lehrer oder Hochschullehrer. Und sie wurde also Gymnasiallehrerin an verschiedenen Stellen, bis sie irgendwann dann aus dem Dienst geworfen wurde, weil sie auch da von vornherein aufmüpfig war. Die hat mir schon gleich gesagt, meine Karriere als Lehrerin wird sein, dass die mich rausschmeißen. Weil sie statt da ihre Mädchen zu unterrichten oder jedenfalls neben dem, dass sie sie unterrichtete, da in der kleinen Stadt, wo sie dann untergebracht war, hat sie dann zugleich die Arbeitslosen, die von der Stadt Geld bekamen, aber dafür auch ein bisschen was tun sollten. Die hat sie dann also zum Streik geführt, obwohl die ja eigentlich gar nichts zu arbeiten hatten, damit die ein bisschen mehr Geld kriegten als vorher oder so. Also da hat sich wirklich da ganz wild in allem Möglichen engagiert. Der Einsatz für die Arbeiter gegen die Kolonisation, ein rapider Pazifismus. Zum Beispiel hat sie dann auch hinterher gewollt, dass man gegen Deutschland gar keinen Krieg anfängt, sondern sich lieber besetzen lässt. Das ist erst umgeschwenkt nachher, als es dann auch in Spanien losging oder so, da kommen wir schon noch drauf. Aber erstmal da auch ganz entschieden, eben in einer nervenden Hartnäckigkeit, voller Aufmüpfigkeit gegen die Obrigkeiten und radikale Rücksichtslosigkeit eben auch gegenüber sich selbst. Und schon als junge Erwachsene hat sie dann unentwegte, wahnsinnige Kopfschmerzen immer wieder. Man weiß nicht woher, also die Ärzte vermuten, dass es eine lavierte Sinusitis war, aber wer will das heute noch genau wissen, nicht? Und sie berichtete auch von dieser Erfahrung und von der Beobachtung, dass wenn sie solche Schmerzattacken hatte und sie ging durch die Stadt, dass sie sich geradezu physisch zusammenreißen musste, um nicht einfach mit der Faust einen der entgegenkommenden Leute auf die Stirn zu schlagen, weil wenn man Schmerzen hat, gibt man sie weiter. Das weiß man, wenn man Brillenträger ist, wenn ein Kind hingefallen ist, muss man aufpassen, das haut einem die Brille von der Nase, nicht? Das ist einfach so. Wenn wir schmerzsam, wenn wir nicht aufmerksam sind, wollen wir die einfach weitergeben. Wenn wir loswerden oder verteilen oder so. Das berichtet sie da auch noch einmal. Also nach der Aggregation wird sie dann, also in der Provinz, in Le Puy, wird sie Lehrerin, wo sie eben sich dort voll in der Gewerkschaftsarbeit engagiert, mit diesem Kampf also für die Arbeitslosen und sie selbst trägt doch dazu bei, als Kommunistin zu gelten, obwohl sie damals schon gegen die Parteien Front macht und vor allen Dingen gegen die KP, weil sie sagt, die Funktionäre von der KP, die wissen überhaupt nicht, wie es den Arbeitern geht. Von der Stelle, die sitzen da in ihren Büros und machen da irgendwelchen theoretischen Kram, anstatt dass die sich um die Leute kümmern oder so. Das hat sie also alles gesehen und aufgeschrieben. Deswegen war sie, wenn noch mal linker als die KP, die war ihr zu orthodox und zu bürokratisch und all das, was dort drin steckte. Und so geht es in den folgenden Jahren an anderen Orten weiter. Also ich meine schon, wenn man dann so das liest, die ganzen Zeitungsartikel und den Kram, es ist wirklich, also jedenfalls für mich war es mühsam, das habe ich dann auch gar nicht weiter gelesen, was soll's. Und dann, also Trotzki auf der Flucht in den Westen, wohnt bei ihren Eltern und dann diskutieren die dort miteinander und von dort haben sie sich gekannt und dem war sie dann wieder auf der anderen Seite doch wieder nicht radikal genug. Und dann kommt das Jahr 34, 35, da ist sie also, hat sich beurlauben lassen, von der Schule halb beurlauben, halb rausgeschmissen, so eine Mischung, und geht in die Fabrik zu Renault und so anderen, um also unmittelbar die Arbeit mitzukriegen und erlebt dort, was das heißt. Es gibt ihr berühmtes Fabriktagebuch, das war in der Edition Suhrkamp zu haben, antiquarisch gibt es das sicher auch noch, wo sie einfach eben schildert, was das heißt, 8 Stunden am Tag dort an der Maschine stehen, und da gibt es nur Befehle und den Rhythmus der Maschine, man weiß gar nicht, was das soll, also man muss es einfach erledigt am Abend, und an sich reicht das Wochenende auch nicht, um sich zu regenerieren, aber um das eben wirklich zu erleben und mitzubekommen, was das heißt, nicht das körperliche Leiden, sondern die Versklavung, das ist der Punkt, um den es geht, diese Erniedrigung, in der man einfach Befehle kriegt und sie prompt auszuführen hat vom Vorarbeiter und man überhaupt kein Mensch ist, sondern Maschinenteil. Das war also 34, 35, hat sich natürlich doch einiges inzwischen geändert, aber damals eben noch nicht. Sie ist geboren 1909 und 43 gestorben. Also ist 34 Jahre alt geworden nur. Hat in dieser kurzen Zeit also auch ihr Werk geschrieben, das ist angelegt auf 16 Bände, also die große Ausgabe im Französischen mit all ihren Sachen, das meiste eben nicht erschienen, also 9 bis 43. Ist sie, und also wo das hier mit hineingehört, wo sie dann auch selber schreibt an den Pater Perrin, von dem nachher noch die Rede sein wird, die Berührung mit dem Unglück hatte meine Jugend getötet. Das politische Engagement mit Zeitungsartikeln und Debatten geht allerdings fürs Erste noch weiter, aber eben mit einem ganz anderen Bruch als vorher, weil sie dann unmittelbar dieses wirklich namenlose Elend erlebt hat, während sie vorher eben da in diesem großbürgerlichen Haus da und 2 Kinder und umsorgt und alles fantastisch überhaupt nicht vorstellen konnte, wie es da eigentlich zugeht und wie man sich selbst wirklich enteignet wird mit einer solchen zerstörenden Arbeitssituation oder so. Auch nochmal in einer anderen Fabrik, dann nachdem sie dort weggegangen ist. Dann hat sie eben 2 Auslandsreisen gemacht. Einmal war sie in Spanien und wollte dort am Krieg teilnehmen, was dann zum Glück verhindert worden ist, weil ungeschickt wie die immer war, hat sie sich dann so eine Pfanne voll Öl, wo sie da Essen kochen wollte, für die anderen über den Fuß gegossen, und dann half gar nichts, als wieder nach Hause zu fahren. Und damit ist ja auch dem Tod entgangen, denn zu der Gruppe, zu der gehörte, ist keiner wiedergekommen. Damals in Spanien bei diesen Geschichten. Aber da sehen Sie, da ist inzwischen schon diese Schwankung passiert. Zuerst eben absoluter Pazifismus. Jetzt sagen, nein, ich muss, wenn es so weit geht, irgendwann müssen wir eingreifen, dann geht das andere nicht mehr. Diese Einsicht, die man an irgendwelchen Punkten haben muss und die sie dann hatte. Und die zweite Reise war dann auch so zur Erholung, wo sie auch sagt, das gehört dann zu den glücklichsten Zeiten ihres Lebens, 2 Monate in Italien, Mailand, Florenz, Rom, Assisi, die Schönheit der Landschaft, der Kunst und der Musik. Man muss das lesen, wie sie schreibt, dass man eben vor einem Bild stehen muss, 1 Stunde oder 2, bis es sich wirklich erschließt. Also müssen Sie sich vorstellen, diese ganze rücksichtslose sich einbringen, das sie nachher im Religiösen hat, das setzt sie erstmal hier, schon hier in der Form ein, dass sie da eben vor einem Bild da in Florenz im Museum und sonst eben wirklich dann 1,5 Stunden und 2 steht und versucht, bis das sich wirklich anfängt zu sprechen oder so. Mit ihrer Intelligenz und ihrer unglaublichen Wahrheitsaufnahme das hineingehört. Und wo dann eben auch diese Dimension des Religiösen sich meldet. Und dann kommt eben dieses Erlebnis der Gregorianik in Zulem mit dieser Offenbarung, die sich hier zeigt. Das ist schon also eindrucksvoll. Vorher hat ein junger Engländer sie auf ein Gedicht aufmerksam gemacht von George Herbert, Love, oder Love Laid Me bid me welcome. Also Liebe sah, rief mir willkommen zu, aber ich wich zurück, weil ich von Schmutz und Dreck, also da mich besummt fühle, aber die Liebe kommt auf mich zu. Die Liebe ist ja ist männlich, nicht? Das ist also Gott damit gemeint, Christus, nicht? Und sagt sie, ja, also, was soll ich jetzt hier, was fehlt dir? Und sagt sie, ja, ein Gast, der hier hingehört, sagte, der Gast sollst du sein. Sagt sie, wieso ich der Gast, sagt, heißt es im Gedicht dann weiter. Und dann sagt die Stimme, ja, du bist eben mein Gast, das geht gar nicht, schick mich dorthin, wo ich eigentlich hingehöre. Und dann sagt die Liebe nochmal, ja, weißt du nicht, wer eigentlich die ganze Schmach getragen hat? Jetzt will ich servieren, setz dich hin, du musst mein Fleisch probieren, so heißt es wörtlich. You must taste my meat, so I did sit and eat. Und dieses Gedicht, das hat also ihr viel bedeutet. Und einerseits ist auch einmal bei dieser Rezitation dieses Gedichts, hat sie dann auch so eine Christusvision gehabt. Das ist also schon wichtig. Dann kam nochmal eine Erfahrung am Strand von Spanien hinzu, wo so die Fischersfrauen da so melancholische Lieder sangen und sagen, das ist wirklich, das Christentum ist tatsächlich die Religion der Sklaven oder so. Dort muss sie also einsetzen und einnehmen und ab dort kommt dann ihre enge Befassung mit Jesus Christus. Aber zunächst mal, also sie arbeitet ja auch noch an den anderen Sachen weiter. Der Kriegsbeginn führt sie zu Studien über das antike Rom und die menschenverachtende Herrschaft wie zu Hitler. Sie macht also einen Besuch in Deutschland und hat dazu auch was geschrieben, und um das aufzunehmen, und sagt, so kann das eigentlich nicht weitergehen. Also das ist genauso schlimm wie die Kommunisten. Man muss sehen, was da auf einen zukommt. Und dann sind wir jetzt schon beim Jahr, also 40-42. Jetzt geht es ja auch in Frankreich den Juden ans Leben. Die Eltern fliehen in den Süden und versuchen dann von dort her irgendwie nach Amerika wegzukommen. Sie selber wird jetzt mit Berufung auf das, so wie es bei uns ja auch diese Beamtengesetze gab, als Jüdin aus dem Staatsdienst entlassen. Und schreibt noch einen Brief an den Minister, dass sie mit Judentum aber gar nichts am Hütchen habe und dass sie doch einfach also hier unterrichten will oder so, worauf sie erst gar keine Antwort bekommt. Und inzwischen arbeitet sie also am Griechischen. Was sie überhaupt nicht mag, ist Rom, dieses Sklavenland, und von dort her auch große Distanzen gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Die ist einfach zu römisch und auch zu diktatorisch und zu festlegend. Da ist eigentlich nichts zu wollen. Und dann lernt sie den Dominikaner Pater Perrin kennen, und dem hat sie Briefe geschrieben, und in einem dieser Briefe schildert sie auch ihr bisheriges Leben und ihre Visionen, ihre mystischen Erfahrungen. Von dort her wissen wir das. Die Briefe liegen vor, bitte.
Dass in Athen und Sparta die Sklaverei ja auch ganz massiv war, das hat sie dann jetzt nicht so.
Sparta ist auch etwas distanzierter, nicht? Aber so das klassische Griechen, eben, die gab es schon auch, aber das sieht sie dort anders, genau wie man hat ja auch entgegengehalten von den Kollegen oder so, dass sie begeistert ist von der Ilias ausgerechnet. Mit den ganzen Grausamkeiten, die passieren, sagt, nein, das ist im Grunde nochmal, wenn man da eine Schicht drunter guckt, ist es gerade also nochmal sehr also wichtig und menschlich tief und gottmenschlich und sonst wieder her, während sie an der Bibel da nicht viel Gutes findet. Da ist sie also so betroffen von den Texten, vor allen Dingen aus dem Josua-Buch, wo ja so fürchterliche Schilderungen da sind mit der angeblichen Eroberung von Jericho, von der wir ja wissen, dass die nicht stattgefunden hat. Da sind weder Mauern noch sonst noch irgendwelche Spuren, wer dort war, und hat sich den Turm da angeguckt, den man da sehen kann. Ne? Ist nichts. Aber das hat man ja damals alles nochmal so gelesen und genommen, und das haben ja auch Leute eben entgegengehalten. Was ist denn das für eine verrückte Einstellung? Also einerseits wild begeistert von der Ilias und andererseits das Alte Testament, das geht nicht. Oder so Geschichten, das ist schon merkwürdig. Also das, deswegen, ich bin, natürlich finde ich sie ganz toll letztlich, aber das hat gar keinen Sinn, das zu verschweigen, dass das nochmal sehr schwierig ist und dass sie sicher schwer zu ertragen war im Ganzen, dass man das sieht. Und dieser Perrin, der hat versucht, sie doch irgendwie zum Christentum also zu bringen und zur Taufe. Und jetzt muss man sehen, dass sie eben auf der einen Seite damals ja tatsächlich davon überzeugt war, ohne die Taufe kommt man nicht in den Himmel. Also anonyme Christen, das war noch nicht so richtig damals, nicht? Sagt aber andererseits, schreibt zu ihm, sagt, wenn ich nicht ein Gebot erfahre von Gott her, dass ich nach der Taufe greifen soll, wenn sie dort neben mir liegt, werde ich nicht nach ihr greifen. Und sagt, und ich kann nicht mich selber retten und andere der Verdammnis überlassen. Dieser Gedanke, was ja auch Franz Xaver passiert ist, nicht, der da in Japan dann so die Adligen taufte und der eine Adlige eher noch getauft fragte, was ist mit meinen Ahnen? Und dann sagt Franz, und es ist ja diesen leider in der Hölle, nicht? Deswegen hat er auch getauft, bis ihm der Arm runterfiel, nicht? Weil er sagt, wenn ich nicht getauft habe, geht nicht. Und dann hat er auch gesagt, sagt er, nee, dann lasse ich es lieber, dann will ich lieber zu meinen Ahnen gehören als anders. Erst in seinem letzten Lebensjahr, wo er dann da schon auf der Insel sitzt und wartet, ob er nach China einreisen kann, in diesen letzten Korrespondenzen mit seinen Nachfolgern dann in Japan, wir haben ja die Briefe, da kommt so dieser Gedanke auf, das kann ja nicht sein. Dass das einfach so ist, dass die anderen Leute einfach alle verloren sind. Nicht? Aber das war damals noch so mehr oder weniger so die Überzeugung, der sagt, was gehört denn nun wirklich dazu, was müsste man da glauben oder nicht glauben und sagt, und solange wie das nicht klar ist, mein lieber Pater Perec, kann ich mich nicht taufen lassen, auch wenn dir das Kummer macht. Und der Pater Perrin vermittelt sie dann zu Thibaut, das ist also ein Weinbauer, dort arbeitet sie, aber da ist sie natürlich auch weniger eine Hilfe als eine Belastung, aber sie machen das und die beiden zusammen haben dann auch als erstes, das habe ich mir damals dann auch in Paris gekauft, gehabt, eine Auswahl aus ihren Tagebüchern, die sie bei ihrer Wegfahrt nach Amerika mit den Eltern dem Pater Perrin übergeben hat, herausgebracht unter dem Titel La Pesanteur. Pesanteur et la Grâce, die Schwerkraft und die Gnade. Das war das Erste, was damals greifbar war, so für die Leute. Inzwischen haben wir ja auch im Deutschen 4 solcher Bände, ihre Cahier, ihre Tagebücher in deutscher Übersetzung. Die beiden haben auch einen Preis gekriegt für ihre Übersetzung. Die ist an sich auch schön. Ein Punkt finde ich sehr betrüblich, dass sie Mal immer mit Böse übersetzen. Und das geht einfach nicht. Mal heißt sowohl das Böse, aber auch der Schmerz und das Übel. Und wenn ich das einfach mit das Böse übersetze, kommen völlig unhaltbare Sätze heraus dabei. Und das haben die offenbar nicht gemerkt. Also das fand ich schon merkwürdig in den Übersetzungen dort. Denn warum muss man das so scharf unterscheiden? Weil das Leid, das Übel, das kann Gott ja sogar schicken. Sei es als Strafe, sei es als Prüfung. Aber das Böse wollen und schaffen, das würde heißen, er ist böse. Denn wer Böses tut, ist böse. Und dann ist er nicht mehr anbetungswürdig. Also das Böse ist etwas, was Gott nur zulassen kann, in Kauf nehmen kann. Und das muss er rechtfertigen, dass er das in Kauf nimmt und zulässt. Aber Leid und Schmerz und auch schlimmstes Unglück, auch das fällt sicher zu einem Teil mit unter das, was er zulässt. Man muss dann fragen, warum lässt es zu? Aber davon kann ich auch sagen, dass er es will. Gott ist ja nicht einfach der liebe Gott im Sinn von Gutherzigkeit. So wie Louis das ja extra so betont und sagt, die Leute wünschen sich statt einen Vater im Himmel lieber einen greisen Wohlmeiner, einen Opa im Himmel. Der sagt, hoffentlich amüsieren sich die jungen Leute und am Ende des Tages sagt, je, das war schön. Sagt er, so ist Gott nicht. Der will nicht in erster Linie, dass es uns gut geht, sondern dass wir gut werden. Und wenn das wehtut, muss es eben wehtun. Anders geht's nicht. Ich muss also einen ganz scharfen Unterschied machen zwischen Mal im Sinn von malum physicum, natürliches Übel, Leid, Schmerz, Unglück und auf der anderen Seite dem Bösen. Und dass die das einfach quer durch jedes Mal mit Böse übersetzen, ist wirklich schrecklich, um es mal einfach so zu sagen. Ne? Aber sonst ist es wirklich eine tolle Übersetzung, die gemacht haben und die war da, eh das im Französischen so klar war, weil da auch die Erbschaften so etwas ungeklärt waren. Das eine gehörte eben der Familie und das andere gehörte diesem Perrin und dem Thibaut oder so. Und bis sich da die Gruppen dann einigten, wie sowas dann ist und die gemeinsam ein Zentrum machen und die Ausgabe sowas hat sich dann auch nochmal hingezogen. Ne? Heute gibt es da eben so eine Zeitschrift und Weil-Studien und es gibt die Werkausgabe, die voranschreitet und solche Dinge, die dort hineingehören. Also, diese Landarbeit bei Gustave Thibon, wo sie also die Landarbeit tut und in der Zeit schreibt sie also neben den Cahiers auch eine Menge so von Sachen über die Antike, vor allen Dingen eben die Griechen, die sie liebt und auch andere Sachen werden wir auch ein bisschen dann darauf eingehen, wenn ich beim nächsten Mal, heute will ich noch was anderes machen, dann Und als die Frage, wie kommt man jetzt darüber in die USA, die Eltern, als sie die Hoffnungen schon fast endgültig zerschlagen haben, geht es eben dann also doch, dass sie hinüberkommen nach Amerika und sie begleitet ihre Freundin. Der Bruder ist vom Militär geflohen und hat sich als, muss sich als Farmflüchtiger verstecken oder so. Der ist also nicht dabei, aber sie fährt mit den Eltern nach New York und will dann, setzt alle Hebel in Bewegung, um zurückzukommen zur Exilregierung nach England. Man sagt, ich gehöre dorthin und will mit meinem Volk mitleben und leiden und will es nicht besser haben als die, und fängt da jetzt auch wieder an, politisch Sachen zu schreiben. Und sagt, wir müssen uns überlegen, wie sieht die neue Ordnung aus, wenn Europa aus diesem Blut und Meer da wieder herauskommt und Tränen und eine neue Ordnung hat. Was brauchen wir dort? Wo sie eben sagt, Einwurzelung, darum geht es. Die Menschen sind entwurzelt, das ist ihr Wort, sie sind entwurzelt, schon durch das Christentum entwurzelt, weil das Christentum ja die Leute immer aus ihrer eigenen Religion herausgeholt hat in eine neue Form. Denken Sie dran, bei uns hier, nicht bei uns, in Hessen da, also wo ich daherkomme, wo dann der Bonifatius einfach die Eiche abhackt, nicht? Und unsere Geschichten, also dann diese Entfremdung, derselbe Gedanke, der ja auch bei den Nazis da war, was sollen wir Arier da jetzt da mit irgendwelchen Semiten oder so, also dass es von dort her schon so eine Entwurzelung gibt in der Mission, die Europäisierung der ganzen Mission, nicht? Bei den Negerleinen und was sonst, wie das halt ja damals war, nicht? Diese Entfremdung, sagte, und jetzt hat sich das nochmal zugespitzt durch den ganzen Nationalsozialismus. Wie kriege ich also eine neue Einwurzelung her? Erstmal der Arbeiter in die Welt, das hat sie ja unmittelbar erlebt, wie der Unterdrückten überhaupt. Wie kann eine neue Kultur aussehen der Menschen? Und denkt sie so an kleine Formen der Handlung, die passieren müssen, erträumt, so einen halben Tag, also arbeiten und einen halben Tag gebildet werden, also diese Arbeit für die Arbeiter, die sie sich immer gemacht hat, in Vorträge zu halten und so, dass man sieht, was man dort aufbauen kann. Und in dieser Zeit entwickelt sie auch den Begriff der Dekreation. Das ist ein Begriff, den sie selber geprägt hat. Im Deutschen hat man das übersetzt mit Entschaffung. Da steckt der Gedanke dahinter, dass sie erst einmal von der Kabbala übernimmt, wo sie es her hat, weiß man ja nicht genau, also dass die Schöpfung schon geschehen ist aufgrund einer Selbstrücknahme Gottes. Gottes Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Denken Sie an diese Vision bei Jesaja, wo da der Tempel ist und die Herrlichkeit erfüllt alles und fließt da so gewissermaßen herum, wie so der Wolkennebel heute so bei so Fernsehshows oder so etwas, nicht? Da ist gar kein Platz für was anderes als Gott. Und dann heißt dieser Ausdruck dann Zimzum, Gott nimmt sich selber zurück, damit dort die Freiheit sein kann. Das hat Isaac Luria entworfen als eine Antwort auf die Frage, wie kann Gott das zulassen, dass sein Volk von der Iberischen Halbinsel vertrieben wird. Und dann hat er diese Lösung gefunden, sagt, durch die Schaffung der Freiheit hat Gott sich selber auf Zeit ohnmächtig gemacht. Und die Freiheit wirkt sich eben aus. Und das haben wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, hat das Hans Joas übernommen. Hans Jonas, nicht Joas, Jonas, Hans Jonas. Der selber, der war Heidegger-Schüler, Gnosis-Forscher und hat sich selber retten können nach Amerika, aber hat den großen Teil seiner Familie verloren in den KZs und stand dann vor dem Problem, soll ich wirklich glauben, dass Gott in Auschwitz hätte eingreifen können und es nicht getan hat? Das kann ich nicht glauben, also bleibt für mich nur die Lösung zu sagen, er ist ohnmächtig. Und das haben inzwischen auch eine Reihe von christlichen Theologen übernommen, in meinen Augen völlig unverantwortlich. Denn wenn ich wirklich behaupte, Gott ist ohnmächtig, dann habe ich mich geoutet als jemand, der nicht beten kann. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich ihm nicht danken, kann ich ihn nicht bitten, kann ich nicht bei ihm Protest anmelden, noch also Klage singen, sondern ich kann eigentlich nur mit ihm heulen über die Verhältnisse, die so sind. Und das kann einfach nicht stimmen. So nah es erstmal also läge, das so zu denken. Aber das hat sie dort also jetzt übernommen und sagt, durch die Schöpfung hat Gott sich eigentlich zurückgenommen und jetzt müssen wir unsere Schöpfung wieder zurücknehmen. Wir stören eigentlich, oder genauer gesagt, ich störe. Ich störe, ich bin nicht die Braut Gottes, sondern ich bin der Dritte, der zwischen Gott und der Schöpfung steht und ich muss verschwinden, damit die endlich ihren Frieden haben. Also das ist so ein zentraler Gedanke bei ihr. Wer die Philosophiegeschichte kennt, weiß, dass man bei Fichte schon sowas lesen kann. Er sagt, dort gibt es die Iche, aber wir sind deswegen Iche, damit wir uns vernichten können, damit Gott aufgehen kann. Dazu gibt es jetzt, macht ja Franziskus von Heeremann da sein Seminar dazu, zu Fichte, wo das also zeigt an diesen Texten, der späte Fichte, der sagt, Gott schafft das Ich, damit das Ich sich, ich habe mich, um mich aufzulösen. Meine Formel heißt ein bisschen sanfter, ich sage, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, damit wir es geschenkt kriegen können. Also einerseits gegen diese Hälftenergänzung à la Aristophanes, da beim Plato, wir sind nicht Hälften, die sich ergänzen, sondern wir haben deswegen was nicht, damit wir einander was schenken können. Und wir haben, was wir haben, um was schenken zu können. Wer nichts hat, kann nichts schenken und wer alles hat, kann nichts empfangen. Was aber sein soll, ist schenken und empfangen. Sie spitzt das also zu auf diesen Gedanken der Dekreation. Ich habe eigentlich meine Freiheit dazu da, um mich aufzulösen, um diese in dieser Entschaffung das zu vollziehen, das hier hingehört. Und sie ist jetzt wieder in England und schreibt also dort, aber will zugleich nicht mehr essen, als die Rationierung den Franzosen in der Heimat zubilligt. Dass die sich nebenher schon noch irgendwelche Essenssachen besorgen, dass man da was, also irgendwo Karnickel noch im Hinterhof hat oder so, das, daran denkt sie nicht. Ihre Gegner sagen wieder, ja, die hatte von Anfang an immer schon Essensprobleme. Und da steckt nochmal so die Ambivalenz ihrer Mutter drin, sagen uns die Psychologen, all die Geschichten, die dahin gehören. Also es gibt Leute, die sagen einfach, dass sie an Magersucht gestorben ist. Nicht? Die Wahrheit ist auch, behaupte ich hier, wieder beides. Irgendwie in so einer Verknotung von beidem, dass sie eben tatsächlich zu wenig gegessen hat und obendrein krank war und ist dann also gestorben an Lungentuberkulose. In der einen Diagnose hat dann jemand sogar also geschrieben, dass sie sich umgebracht hätte auf diesem Vollzug. Außerdem gibt es noch die Sache, das spricht auch Petremont an, dass dort, ehe sie in diese letzte Stelle da verlegt wird, aus dem einen Heim in das andere, eine Freundin von ihr sie getauft hat. Man weiß aber nicht genau, ob mit ihrem Willen und ihrer Zustimmung und wie sie das mitgekriegt hat oder so. Die Petremont hat auch später nicht mehr dazu geantwortet, außerdem, wie es so ganz knapp in dem Brief drinsteht, und die Freundin, die das gemacht hat, auch nicht. Also es gibt Leute, die legen da sehr viel Wert darauf, dass sie am Schluss also schon getauft war. Aber ich gehöre zu den Leuten, der sich da auch lieber zurückhält. Und er sagt, es war wirklich eine Christin, so an der Schwelle und vor der Tür. Da werden wir dann schon auch noch davon reden müssen, wo das hineingehört. Aber das war lange so ein Thema. Ist auch mal, wo war denn das? Ich glaube, in Geist und Leben oder irgendwo ist mal ein Aufsatz erschienen oder war es in der Church of Katholische, also dieses Communio, also irgendwo hat jemand aus Nürnberg da auch nochmal so einen Bericht dazu geschrieben. Aber die Quelle ist in dem Zweibändchenwerk von der Petremont auch selber drin. Dass sie das anspricht und sagt, ja, das sind die Notizen, was das näher heißt, wissen wir auch nicht. Also das heißt dann dort, dass sie die Taufe erbeten habe und empfangen habe, aber Petremont schreibt das wirklich sehr zurückhaltend und differenziert, wenn Sie das ja nachgucken wollen in dem Buch, das ist dann auf der Seite 707 da in diesem dicken Band. Und die Täuferin äußert sich nicht mehr dazu. Jedenfalls hat sie auch danach niemals nach den Sakramenten gefragt, und schon gar nicht nach dem von ihr immer tief ersehnten allerheiligsten Sakrament, nach der Eucharistie. Das war für sie schon die Mitte und der Punkt. Und sie hat sehr viele Gedanken darüber, auf die will ich auch kommen dann, über diese beiden Formen, sich zum Guten zu verhalten und zum Schönen. Nämlich, das sind auch so indische Alternativen und Sagen und Vorstellungen zwischen Essen und Anschauen. Wie man also mit dem Schönen umgeht. Mir fällt bei dieser Alternative immer dieser Film von Chaplin ein. War das City Lights oder was ist es, wo er so ein Clown ist? Nee, es heißt anders. Und da kommt so eine Szene vor, wo er als Clown also dann so eine Rose in der Hand hält und streut da Salz drauf und futtert die runter in der Szene. Das wäre also so die eine Reaktion auf der einen Seite und das andere, man schaut einfach an. So wie das also in diesem schönen mörrigen Gedicht heißt, wenn ich von deinem Anschauen tief gestillt an deinem heiligen Werte mich vergnüge. geht das so weiter. Eine der schönsten deutschen Liebesgedichte, finde ich. Also diese Dimension rauskommt. Also Eucharistie war für sie der Traum, aber das hat sie nicht verlangt, auch nach der Taufe nicht, was immer da gewesen sei. Das steht mir irgendwie nicht zu. Wir werden es nie wissen. Also der Kochner, der hat also auf Selbstmord geschrieben, aber dem folgen die anderen nicht. Das bleibt eben ohne Antwort, denn das stehen blieb und wo man eben sehen muss, wie ist es da. Dieser inzwischen ja recht bekannt gewordene atheistische Schriftsteller André Comte-Sponville, der schreibt, kommt auf sie zu sprechen in einem seiner Bücher und sagt, es ist nicht sicher, ob Simone Weil eine Heilige war, sie hat es auch nie behauptet, aber sie hilft uns, die Heiligkeit zu denken. Ressentiment, asketisches Ideal, Selbsthass, das sagt sich so leicht, nicht? Und es kann sie sogar geben und es gibt es zweifellos, aber man kann sich natürlich fragen, schreibt er, ob Simone Weil uns so berühren würde, wenn das der einzige Inhalt ihrer Liebe wäre. Sondern es ist schon eine ganz merkwürdige Gespanntheit der Gegensätze, wie wir dann merken werden, wenn ich ein bisschen auf die Texte eingehen will. Sie schreibt in einem ihrer Notate, sein Leben in Gott setzen heißt sein Leben in das setzen, was man überhaupt nicht berühren kann. Und dann fügt sie hinzu, das ist unmöglich, das ist ein Tod, das ist es, was wir brauchen. In so einem Satz haben sie, finde ich, so die ganze Simone Weil nochmal drin. Also sein Leben in Gott setzen, in das setzen, was man überhaupt nicht berühren kann, das ist unmöglich, das ist ein Tod, das ist es, was wir brauchen. Da haben sie so die volle Zuspitzung nach beiden Seiten, wo man also widersprechen muss und doch sagt, nein, nein, man kann sich nicht davor drücken, indem man da einfach widerspricht, so wie das, finde ich, eben auch bei einem Nietzsche oder einem Kierkegaard ist oder so, ist einfach nochmal so eine andere Ebene, wie man mit denen nochmal umgeht. Und das sehen wir dann, jetzt haben wir erstmal unsere Pause. So ist es. Also war schon ein Genie der Freundschaft oder des sich Kümmerns um Leute, also unglaublich, um welche Leute sie sich gekümmert hat. Aber eine richtige Beziehung war einfach nicht möglich. Da sind schon schwere Störungen auch drin. Nur kann man sich da nicht rausreden. Genau wie man sagen kann, der Kierkegaard hat auch ein bisschen gesponnen mit dem und jenem her. Man kann sich von Leuten, die so am Abgrund stehen, behaupte ich, nicht dadurch retten, dass man sich in seine Normalität rettet, sondern denen wird ja auch was zu zeigen, wird was gezeigt, die sehen was, was wir nicht sehen. Deswegen habe ich mal irgendwann im Zusammenhang mit jemandem, der auch an so einer schweren Depression litt, schon den Ausdruck für mich gefunden, dass es Leute gibt, die sind unheilbar gesund. Das gibt es nämlich auch. Und das müsste es nicht sein. Die ist nicht einfach gesund, das ist mir völlig klar. Aber es ist unglaublich, was man von ihr, glaube ich, aufnehmen kann. Und ich hoffe, dass ich davon so ein bisschen rüberbringen kann. Machen wir nach der Pause weiter. Danke. Und wenn Sie so nett sind, das Fenster aufzumachen, dann wird die Tür auch.